Heute zu Gast Fabian Kienbaum, Co-Chief Empowerment Officer von Kienbaum Consultants.
Und da gibt es ja auch Entwicklungen, die diesen Grundgedanken von Kollektiveigentum oder Gesellschaften, jetzt mal abseits dieser alten Welt, dieser Stiftung, die ja auch in dieser physischen Welt schon Anwendung finden. Ja?
Wie ihr wisst, interessiert es mich nicht nur die Stimmen von, ich sag mal, der engsten Web3-Bubble einzufangen, sondern insbesondere derer, die jetzt gerade schon Impact erzielen, die jetzt gerade schon Verantwortung tragen in unserer Wirtschaft, um zu verstehen, wie sie über das Web3 nachdenken. Mit Fabian Kienbaum durfte ich sprechen. Ich hatte extrem Glück, weil er jemand ist, der sich a. rund um das Thema New Work, neue Form der Arbeit in unserer Arbeitswelt, extrem gut auskennt und b. jemand ist, der als nächste Generation und als CEO, als sehr junger CEO und übrigens ehemaliger Spitzensportler, gehen wir auch kurz darauf ein, eine Verantwortung trägt für das, was in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten kommen soll. Und deswegen ein super spannender Mix. Wir haben das Web3 gesprochen, insbesondere daraus stand natürlich im Fokus im Rahmen des Arbeitskontexts. Und bevor ich jetzt allzu stark abdrifte, viel Spaß mit der Folge.
Fabian, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo, mir geht's sehr gut. Danke, dass ich dabei sein darf. Und danke für die Einladung.
Danke, dass du die Zeit nimmst. Ich bin ja immer auf der Gästesuche kontinuierlich bei der Frequenz am Podcast. Da ist mir irgendwann auch dein Name über den Weg gelaufen. Ich habe dich irgendwie so in den Kontext von DAOs gebracht, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen. Begriff DAO schon gehört? Kannst du damit was anfangen? Was macht es in deinem Kopf?
Ja, ich habe den Begriff schon mal gehört. Aber dabei bleibt es auch fast schon. Und Organisation im erweiterten Sinne passt auch zu uns. Insofern ist wahrscheinlich die Verbindung nicht falsch. Im Grundsatz haben wir aber, wenn wir von Organisationen reden, wahrscheinlich was anderes im Kopf, an was du denkst, wenn du von DAOs sprichst.
Was hast du im Kopf? Welches Bild?
Also ich bin bei dem Thema wirklich noch Zuschauer. Also ich habe so verstanden, für was es steht. Und in dem Grundsatz so diese Decentralized Autonomous Organization, ist das richtig?
Ja, ist richtig.
Du bist ja da eher der Experte. Und ich habe mal, und die Berührung habe ich über so eine Art Crashkurs bekommen von einer befreundeten Professorin von der TU München, Isabel Welpe, die mir mal ihre gesamte Faszination für das Thema von DAOs und NFTs und Blockchains und Tokens und all das, was da so sich gerade auftürmt, außer wirklich ihrem Anspruch zu sagen, ich möchte mich dem wissenschaftlich nähern, in der gleichen Art und Weise, wie ich mich auch anderen Themenfeldern in meiner bisherigen akademischen Karriere genähert habe und sich da sehr doll reingesteigert hat und mir dann eine Kurzvision dargelegt hat, okay, das ist die Welt, mit der ich mich auseinandersetze und ich bin total getriggert, weil ich verstehe noch viel zu wenig von da, was sich da auftürmt und was sich schon aufgetürmt hat und was es an Entwicklung gab. Und das ist letzten Endes meine Berührung zu dem Thema.
Du hast jetzt schon einige weitere Buzzwords in den Mund genommen, Tokens, NFTs, Blockchain und Co. Heißt, diese haben auch einen ähnlich geringen Bezug aktuell zu deiner täglichen Arbeit, nehme ich an.
Ja, absolut. Bis hin zu fast gar keine, würde ich sagen. Mhm. Also wirklich in dem Geschäft, in dem wir uns jetzt bewegen, mit dem Schwerpunkt, den wir bedienen an Dienstleistung. Und gleichwohl ist das Thema, glaube ich, vorhanden und es gibt sicherlich mal die ein oder andere Organisation, die sich damit auch näher und intensiver auseinandersetzt, wo es möglicherweise auch Implikationen für heute aktuelle Geschäftsmodelle gibt. Aber wir bedienen das nicht und es springt uns jetzt auch nicht an. Letzter Satz dazu. Ich glaube, perspektivisch ist ein gesundes Grundverständnis dafür unabdingbar. Mhm. Und ich freue mich darauf, auch jetzt mit dem Impuls von heute mich nochmal näher mit den Fragestellungen und auch den Implikationen auseinandersetzen zu dürfen.
Ich finde das Bild, das hast du im Vorgespräch aufgemacht, ganz spannend. Du hast angefangen, dich irgendwann mal für das Thema New Work zu interessieren. Ich meine, auch beruflich bedingt. Und warst dann auf Veranstaltungen, wo immer wieder die gleichen Gesichter und Köpfe zu sehen waren. Und man redete irgendwie immer über die gleichen Themen. Und wenn man heute in die Medien guckt, dann umgibt einem quasi das Thema New Work überall. Es ist, hast du eben auch gesagt, nicht mehr nur der Raum, in dem ich mich befinde, sondern vollumfänglich eine neue Kultur, die irgendwie gepredigt wird, wenn ich das so vorsichtig ausdrücken darf. Was Ähnliches erlebe ich jetzt auch hier. Also Web3, Blockchain, NFTs und Co., das sind so Buzzwords, die verstärkt seit Anfang des Jahres irgendwie in den Medien zu finden sind. Weiß irgendwie auch noch keiner, was so richtig hintersteckt, sind auch noch relativ wenig Personen. Aber wie war das für dich so am Anfang, als du in diese New Work-Debatte reingegangen bist, dich damit zu beschäftigen hast? Was waren für Umstände, auf die du getroffen bist? Was war New Work zu Beginn?
Also es hatte sehr viel tatsächlich und darauf war es im deutschsprachigen Raum nach meinem Gefühl am Anfang auch in gewisser Weise reduziert. Irgendwie hatte das viel mit Komponenten von Raum und Architektur zu tun und du erinnerst dich vielleicht auch mit oder die Zuhörerinnen und Zuhörer. Häufig gab es dann Umgestaltungen auch in den Office-Landschaften und alle rühmten sich jetzt, auch vielleicht so ein bisschen so getrieben aus der Startup-Welt und Berlin. Und das war ja noch so eine Phase, wo so wirklich Safaris stattfanden, nicht? Wir fahren jetzt in Silicon Valley, wir fahren jetzt nach Berlin, wir fahren jetzt nach Israel und wir lassen uns inspirieren. Und sehr häufig war ja neben der Art und Weise, was dort an Geschäftsmodellen und technologiebasierten Geschäftsmodellen auch entdeckt werden konnte, war das ja auch immer so, das Flair, ja, und die Art und Weise, wie die Leute sich bewegt, kommuniziert und auch gekleidet haben, ja, das war ja immer etwas, wo man es auch wirklich festmachen konnte. Und du hast gefragt, wie war die Entwicklung? Ich denke, das hat sich inkrementell entwickelt. Diejenigen, die sich intensiver mit diesen grundsätzlichen Fragestellungen auseinandergesetzt haben, wie wollen wir denn in Zukunft eigentlich arbeiten? Wie verstehen wir eigentlich Arbeit? Gerade auch muss man sicherlich auch nochmal immer ein bisschen unterscheiden und differenziert drauf gucken, wie verändert sich Arbeit für Wissensarbeitende? Ja, das haben wir auch in der Corona-Pandemie, spüren wir das ja tagtäglich, auch die Unterschiede zwischen produzierenden Unternehmen, nicht produzierenden Unternehmen, die Implikationen auf Administration, Produktion und so weiter und so fort. Will sagen, wir haben immer weiter zusätzliche Dimensionen eigentlich erschlossen, auch mit der Begrifflichkeit von New Work oder Future of Work als solche, gelernt, vielleicht eher auch lange Zeit so kognitiv, man hat sich dem kognitiv genähert und über diese Corona-Pandemie war das aber so ein Accelerator an verschiedenen Stellen, wo wir es dann auch gespürt haben, was ist tatsächlich möglich, wie können wir uns tatsächlich neu organisieren, wie müssen wir auch Führung neu denken, also sehr, sehr viele Facetten, das haben wir jetzt nach vorne gesprochen, eigentlich für eine neue Flexibilität gewonnen, das spürst du und hörst du raus, vieles von dem, was mal angedacht worden ist, was sich Unternehmen vielleicht auch auf die Fahnen geschrieben haben, dann aber in der gelebten Realität und Praxis gar nicht wirklich ankam, war dann auf einmal Realität. Und diese Erfahrungswerte haben es dann eigentlich in die Realität wabern lassen und sind heute an vielen Stellen nicht mehr wegzudenken und haben ja wirklich eine andere Form von Arbeit gedacht oder gebracht. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das weiterentwickeln. Daraus schließen sich natürlich neue Fragestellungen.
Wann hast du angefangen, beziehungsweise wann war so dieser Zeitpunkt der Safaris, die du geschildert hast? Kannst du das in einer Jahreszahl oder einem Zeitraum grob benennen?
Ja, wahrscheinlich war ich selbst spät dran. Ich habe, als ich bei uns angefangen habe, ich glaube 2016, habe ich auch so vor dem Hintergrund, Veränderungen betreffen ja immer sehr viele Dimensionen. Ja? Wenn man sich jetzt eine Organisation anguckt oder auch Institutionen generell, hat immer Implikationen in Bezug auf das Thema Strategien, Strukturen, Prozesse, Systeme, Kultur aber vor allen Dingen. Und mir lag es irgendwie auch am Herzen, meinen Vater, als wir damals irgendwie dafür zu gewinnen, ihm auch vielleicht so eine Welt zu zeigen, die sich ihm qua Alter nicht automatisch erschließt. Und deshalb war für uns beide beispielsweise in diesen gemeinsamen Erfahrungswerten, die wir über diese Reise, die wir gemacht haben, war das sehr wichtig und auch zu gucken, welche Adaptionen sind denn eigentlich für uns realistisch, geschuldet dem Geschäftsmodell, sicherlich auch unsere eigenen Kollegen, die wir zum damaligen Zeitpunkt hatten. Also es ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre her. Das war für uns ein ganz wichtiger Impuls, ohne das jetzt überhöhen zu wollen, aber es war für uns ein ganz wichtiger Impuls. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren ja aber schon sehr, sehr viele Leute. Und das war ja ein richtiger Hype damals mit dem Silicon Valley dort schon unterwegs. Danach haben sich viele Cluster aufgetan, auch global. Ich hatte eben kurz über Israel gesprochen, aber auch natürlich China. Oder generell auch weitere asiatische Länder, die einfach eine Attraktivität haben, die man als Inspirationsquellen besuchen konnte und weiterhin auch betrachtet.
Ich habe jetzt so einen Reifegrad oder so einen Zyklus vor Augen. Wo würdest du sagen, befinden wir uns gerade? Weil ich denke drüber nach, kurz nochmal einen Exkurs. 2015, 2016, wir haben jetzt 2022, es dauert doch irgendwie gefühlt immer länger, als man so ursprünglich annimmt.
Ja, ist witzig. Ich bin du lebst ja im Bielefelder Raum, nicht? Genau, auch viele Familienunternehmen, Hidden Champions, wie auch immer man sie nennen will. Ich glaube, viele Unternehmen sind weiter, als man gemeinhin denkt. Ich habe auch immer das Gefühl, in Bezug auf den technologischen Reifegrad, in Bezug auf tatsächlich in der Praxis, in Anwendung befindliche Lösungen. Aber wir haben jetzt auch nicht zu viele Marktschreier, ja, die genau das eben so hinausposaunen. Wenn man manchmal die Medienlandschaft liest, dann denkt man ja, das Abendland geht unter. Das ist so die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, wir finden uns auch manchmal in einer elitär geprägten Diskussion wieder und glauben vielleicht, dass wir sehr, sehr weit sind. Also das praktische Beispiel von Quoten in Bezug auf Home-Flex-Office versus Präsenz kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
In dem Umfeld, in dem du dich auch bewegst, gilt vieles als normal. Man kann es eigenverantwortlich lösen. Es liegt in der Obhut der Teams, wie auch immer. Oder man einigt sich vielleicht auf sowas wie 1-2 Tage. Man darf aber auch nicht die Augen davor verschließen, dass es auch nach wie vor sehr, sehr viele Organisationen gibt, wo einfach der Ursprungszustand pre-Corona wieder in die Praxis überführt worden ist, sprich 5 Tage Präsenz. Also es ist sehr, sehr differenziert, es gibt alles. Ich glaube aber, dass wir uns weiterentwickelt haben und dass wir uns jetzt in so einer gesunden Mitte finden, wo das Pendel aber eher progressiv ausgerichtet ist. Vor dem Hintergrund, dass wir auch mit diesen externen Schocks, die wir gerade erleben, natürlich viele Grundsatzfragen nochmal neu beantworten müssen. Und auch was wir jetzt in der gesellschaftlichen Debatte erlebt haben, ist, müssen wir mehr arbeiten? Ja, und wenn wir mehr arbeiten, sind wir dann zwangsläufig produktiver? Oder wie nehmen wir denn die demografischen Herausforderungen an? Können wir das durch den technologischen Fortschritt lösen? Daran spüren wir ja, dass wir uns in einer Art, da wird ja häufig von Zeitenwende gesprochen. Und ich glaube auch, dass wenn Menschen das spüren, tatsächlich Fragen nochmal neu beantwortet werden müssen und dass wir auch aus dieser sehr komfortablen Situation, in der wir insbesondere in den vergangenen Jahrzehnt waren, das nicht als given verstehen. Und ich glaube, das ist entscheidend, um nochmal zu gucken, wie laden wir uns neu auf, wie denken wir vielleicht auch neu, wie wollen wir Gewonnenes dankend annehmen, aber gleichzeitig eben auch diesem Anspruch gerecht zu werden, zu sagen, hey, wir müssen die Ärmel vielleicht jetzt noch mal wieder stärker hochkrempeln, ne, bildlich gesprochen. Und deshalb denke ich, so nach vorne gerichtet, mit positiven Erfahrungswerten jetzt ausgestattet, trotz aller schlimmen auch Herausforderungen, die wir zu meistern hatten, insbesondere in den vergangenen 2 Jahren.
Du hast gerade diesen Punkt mehr arbeiten, die 42-Stunden-Woche und Co. stehen im Raum genannt. Wie stehst du dazu?
Ich bin der Meinung, dass wir uns dieser Fragestellung sehr konsequent widmen müssen. Was meine ich damit? Ich glaube, diese Errungenschaften, die auch durch die soziale Marktwirtschaft entstanden sind, der Sozialstaat als solche, das Wohlstandsniveau, was wir erreicht haben, das werden wir nicht halten, wenn wir so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Mhm. Und ob das jetzt am Ende 42 Stunden sind oder nicht, das macht es ja am Ende immer konkret und dann schreien die einen oder anderen auf. Aber ich glaube, die Tatsache, dass wir uns nochmal neu quasi in so eine Überlegung hineinbegeben müssen, wie können wir das denn halten? Und vielleicht mag das ja am Ende sein, dass es irgendwie 42 Stunden sind, weil wir irgendwie ein Mehr hineintragen müssen, der kann ich etwas abgewinnen. Ich verstehe gleichzeitig, dass diese 42 Stunden als solche aber natürlich auch nur eine Fortsetzung von der alten Denke sind, weil mehr arbeiten bedeutet ja eben zwangsläufig nicht, effektiver, effizienter oder auch produktiver zu sein. Ja? Aber der Geist, der damit einhergeht, ist richtig, auch wenn ich mir vor Augen führe, was passiert eigentlich im globalen Kontext, auch wenn dieses chinesische Arbeitsleitmotiv von 996 wird wahrscheinlich auch dort nicht überall der Fall sein, aber so von der Anspruchshaltung zu sagen, offensichtlich haben wir es im globalen Wettbewerb auch mit einem Land zu tun, was sehr, sehr hungrig ist, was sehr, sehr viel bewegt und wo Menschen nicht auch mit dem sozialen Schutz operieren, von 9 bis 21 Uhr arbeiten und das 6 Tage die Woche und das eine absolute Marktmacht ist, dann frage ich mich natürlich schon, was macht das denn mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und auch Europa? Ja? Und das meine ich, das ist die Debatte, die wir führen müssen, 100%. Wo wir uns darüber nachdenken müssen, wie gehen wir damit um und wie schützen wir auch perspektivisch unsere Sozial- und Rentensysteme, wenn wir wissen, dass sie als solche eigentlich kaputt sind. Und da merkst du, da geht es in die politischen Lager hinein.
Ne? Definitiv, aber ich finde schön in deiner Antwort, dass die Realität eben nicht immer so ganz so einfach ist, die man dann auf eine Aussage reduzieren kann, sondern die Welt ist tatsächlich komplex und es gilt genau zu verstehen, woher kommt so eine Aussage, was steckt hinter, welche Motive, welche Beweggründe, auf die Zukunft gerichtet, was muss passieren, um dann die richtigen Aktionen abzuleiten. Und dann, glaube ich, kann ich auch erst verstehen, was so eine Aussage bedeutet. Also
Ja, ja, absolut. Klar, ich finde es aber wichtig, es muss natürlich pointiert rüberkommen, damit auch ein klarer Standpunkt entsteht und dass auch etwas angestoßen wird. Ja. Und wenn es dann emotional einhergeht, dann glaube ich, haben jetzt auch alle Beteiligten den Eindruck, da passiert etwas. Da sind wir gerade, ja, und daran merkst du ja, okay, ja, welche Lösung haben wir denn eigentlich, ja, und versuchen wir die Herausforderungen der Zukunft irgendwie so mit den bewährten Lösungsansätzen zu begegnen, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir uns gerade befinden, und ich freue mich darauf.
Ich nehme nochmal den Zeitraum von 2015, 2016 bis jetzt. Gegeben dem Fakt, dass ich irgendwie im Web 3 unterwegs bin und ich auch irgendwie so diese Erwartung habe, dass es eine schnelle Adaption gibt, jetzt schon lernen durfte, vielleicht ist es nicht ganz so schnell, wie man immer denkt, frustriert dich die, in Anführungsstrichen, was jetzt bewusst so, Langsamkeit, die es gibt, um so etwas wie diese New Work-Debatte dann auch im richtigen Rahmen zu führen? Oder ist das einfach Natur der Dinge, dass Dinge einfach gewisse Zeit brauchen?
Das ist eine schwierige Frage dahingehend, als dass die tatsächliche Beurteilung immer nur retrospektiv erfolgen kann. Mhm. Und im Zweifel ja, wenn die Dinge sich auch nicht so entwickeln, das Niveau als solches auch gar nicht bemessen werden kann. Ja? Mhm. Aber jetzt mal so auf die konkrete Fragestellung gemünzt und die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe, nein, nicht, ich bin darüber nicht frustriert. Ich glaube, das ist ja die ganz große Kunst. Wir haben ja eben viel über die Gesellschaft im Wandel gesprochen und jetzt auch die Wirtschaft im Wandel und auch das Arbeitsleben im Wandel. Es braucht, glaube ich, eine Grundüberzeugung der Richtigkeit und letzten Endes auch immer, wenn man Veränderungen treiben will, das ist ja in der Politik so, als auch in der Wirtschaft und ich glaube, auch im Sozialbereich, in jedem Segment oder jeder Dimension, die bewegt, eine kritische Masse, ja, die man dafür begeistern und gewinnen kann. Und teilweise wird man sicherlich in so Grassroots-Bewegungen loslaufen und starten und sich treu bleiben. Ich denke, das muss man akzeptieren und immer wieder versuchen, von sich selbst nicht zwangsläufig auf andere zu schließen. Was ich zum Beispiel gemeinhin gemacht habe, das ist sehr, sehr differenziert. Alles ist differenziert, ja. So komplex wie die Welt geworden ist, es gibt eben nicht mehr diese einfachen Lösungen. Und so ist das, glaube ich, auch bei Veränderungen. Und da gibt es gibt Frustrationsmomente, aber es gibt natürlich auch erhellende Momente und bereichernde Momente, ja. Mhm. Und wenn so dieser grundsätzliche Pfad, mit dem man sich bewegt, wenn man sich dabei treu bleiben kann, so hatte ich immer den Eindruck, dann ist es positiv. Aber ja, du hast die Frage aufgemacht. Ich glaube, grundsätzlich in der Veränderungsbereitschaft und in der Geschwindigkeit, wie wir uns gerade in Deutschland bewegen, wäre es schöner, glaube ich, an vielen Stellen, wenn das schneller gelänge. Aber es ist auch viel hat mit der Tradition, mit dem Heritage und so weiter zu tun und auch den Chancen, die sich eröffnen. Ja, auch das darf man ja nicht aus den Augen verlieren. Es sind auch Ängste, Sorgen, Furcht dabei, was kommen mag. Und auch dort wieder gilt es irgendwie so ein positives Bild zu zeichnen, aber auch nicht zu überhöhen.
Für mich das zweite wichtige Learning gleich für heute, irgendwie die Komplexität zu akzeptieren, gleichzeitig versuchen, diese zu verstehen und aber auch gleichzeitig die Geduld beizubehalten, zu sagen, es geht eben nicht durch diese Komplexität von heute auf morgen. Vielleicht noch jetzt auch eine Etage mal tiefer auf die inhaltliche Ebene. Natürlich so ein bisschen geschaut, du bist Co-CEO vom gleichnamigen Unternehmen, da stecken so CEO, nochmal im anderen Sinne, Chief Empowerment Officer drin. Mhm. Und euer neuer, in Anführungsstrichen, Leitsatz seit, glaube ich, anderthalb, zwei Jahren, lautet Repowerment. Woher kommen diese beiden Begrifflichkeiten? Erstmal sehr stark Empowerment, deine Funktion jetzt als Chief Empowerment Officer. Was ist der Grund dessen?
Also der Impuls kam von einem Künstler, mit dem wir zusammengearbeitet haben, hier im Rahmen unserer eigenen Transformation. Ein Künstler, ein Musiker, slowenischer Kulturbotschafter, Miha Pogacnik, der eher in so einer Art Wortspiel, als wir die eine oder andere Übung gemacht haben, also der ist Violinist und der begleitet letzten Endes insbesondere Kulturveränderungen, größere Transformationen, eben auch mit der Kunst der Musik, indem er das Modell von Otto Scharmer, Theory U, in den musikalischen Rahmen übersetzt. Gibt es einen TEDx-Talk zu, TEDx-Talk Glasgow, Mia Pogacnik, müssen wir mal gucken oder müssen wir verlinken. Das ist gut, macht Spaß, lustiger Kerl. Die Frage zu beantworten, insbesondere auch Sprache ist ja ein sehr, sehr relevantes Stilmittel auch und auch ein Instrument in der Erreichbarkeit. Wir haben eben darüber gesprochen, wie können wir auch eben Begeisterungsfähigkeit letzten Endes schüren, mit genügend Geduld, aber natürlich auch Persistenz. Und er hat aus dem Executive und auch aus verschiedenen anderen Sachen, hat er halt immer so versucht, diese positiven Konnotationen herauszuwandeln. Und es geht eben weniger um das Exekutieren, sondern um das Befähigen, um das Empowern. Ja? Also wie kann man irgendwie einen Rahmen schaffen, in dem Menschen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie ihr Potenzial entfalten dürfen sollen. Und so ist das entstanden. Das war eher so ein Wortspiel. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und das passt zu der Philosophie, die wir vertreten. Das war dann ein zweiter Punkt. Was meinen wir mit Repowerment? Ist ja eine Wortneuschöpfung auf Empowerment aufbauend. Leading by Repowerment, haben wir gesagt. Und da ist der Gedanke auch ein bisschen ausholend. Wir haben zu der Zeit damals auch mit Gerald Hüther zusammengearbeitet. Und in der Kombination aus mir und Gerald war so der Gedanke, es geht immer um die Stärke der Gemeinschaft. Das ist das We. Also es geht vom IQ zum WeQ. Ja, also die kollektive Intelligenz oder die Intelligenz der vielen. Aber es geht eben auch um das Thema Freiheit und Eigenverantwortung. Ja, und daraus, das ist, glaube ich, ein Begriff, der geht eben auf Gerhard Hüther zurück, stammt dieser Gedanke von einer individualisierten Gemeinschaft. Ja, und was ein bisschen sperrig klingt, finde ich aber in dem Grundgedanken von, wir schaffen einen Rahmen, in dem jeder individuell sein Potenzial, ihr Potenzial zur Entfaltung bringen darf, steckt sehr viel Kraft. Wir sind aber gleichzeitig Teil einer Gemeinschaft, in der wir uns auf gemeinsame Spielregeln einigen. Ja? Und das ist so ein ordoliberaler Gedanke. Und das finde ich sehr stimulierend und gut und einladend. Und wenn wir uns auf die gemeinsamen Spielregeln einlassen, dann erkennen wir beispielsweise auch Leistungsgedanken als solchen an. Das ist kein Widerspruch in sich. Ja? Wir werden unterschiedlich kontribuieren, wir werden uns in unterschiedlichen Rollen bewegen. Und das ist etwas, was wir versucht haben, zum Ausdruck zu bringen mit dem Thema Repowerment. Die Kraft der Gemeinschaft ist da, aber der individuelle Beitrag als solcher ist auch wichtig. Und darüber können wir am Ende des Tages natürlich auch einen Mehrwert für unsere Kunden, unsere Klienten stiften. So ist das alles entstanden und mit der Gesinnung und mit der Philosophie und letzten Endes auch Maxime bewegen wir uns hier.
Apropos Kunden und Klienten, werde ich euch gerecht, wenn ich das Geschäftsmodell als Personalberatung beschreibe? Oder würdest du es anders beschreiben?
Teile davon. Wir bezeichnen uns als Personal- und Managementberatung, weil wir uns dem Thema Fortschritt verschrieben haben. Das ist, wenn du so willst, unser Purpose, also Turning Potential to Progress. Immer mit dem Fokus auf Individuen und das Kollektiv. Also das bedeutet, das hat immer individuellen und organisationalen Fortschritt zum Ziel. Ja? Also die Karriereentwicklung, so das ganze Thema, was wir jetzt gemeinhin mit innerhalb der HR-Wertschöpfungskette sehen, so vom Onboarding bis zum Offboarding, hat natürlich eine sehr, sehr hohe Relevanz, auch gerade für die Veränderungsgeschwindigkeit von Organisationen. Gleichwohl ebenso wichtig sind aber die Strukturen, in denen wir uns bewegen. Da gibt es eine Beratung, die eine wunderbare Partnerin auch in ihren Reihen haben, Judith. Judith, falls du das hörst, liebe Grüße, sagt immer so, die Verhältnisse bestimmen das Verhalten. Und das hat eben auch damit zu tun. Und so in dieser Betrachtung auch und dann den systemischen Faktoren, die mit einhergehen, da bewegen wir uns. Und das bringt es ganz gut zum Ausdruck und ist eben nochmal eine weitere Perspektive als in Anführungsstrichen nur Personalberatung.
Ich mache jetzt einen kleinen Test, ob ich die Themen zusammenkriege, DAO und mit dem du dich beschäftigst. Yeah. Und zwar nehme ich wahr oder würde als These in den Raum stellen, dass insbesondere junge Generationen sehr stark nach Mitbestimmung rufen, vielleicht sogar mit Gestaltung, mit Eigentum, dass sich das auch jetzt schon in Organisationen quasi widerspiegelt, also diesen Ruf nach vielleicht Demokratisierung, Dezentralisierung allein örtlich und dass das eigentlich Vorläufer von dem sind, was ein DAO verspricht, als dezentrale, autonome Organisation, mit dem ich durch Tokens beteiligt bin. Würdest du Der zweite Teil ist eher so der Lösungsraum, aber so bei dieser Deutung der These, dass Mitbestimmung, Miteigentum mitgehen, dass es Werte sind, die aktuell beschäftigen, oder ist es zu weit an den Haaren herbeigezogen?
Nein, 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 absolut. Und da gibt es ja auch Entwicklungen, die diesen Grundgedanken von Kollektiveigentum oder Gesellschaften, jetzt mal abseits dieser alten Welt, dieser Stiftung, die ja auch in dieser physischen Welt schon Anwendung finden. Ja? Und ich glaube, von der Grundgesinnung her, von dem Anspruch, erleben wir da starke Tendenzen in die Richtung. Ja? Und ich glaube, die Parallelen, die sind absolut vorhanden. Ja? Das ist noch nicht etwas, was jetzt so vielleicht im gesellschaftlichen Zentrum steht, aber es sind gerade ja auch Generationen gekoppelt, sind das sehr wichtige Entwicklungen, die perspektivisch, glaube ich, Umwälzungen bedeuten werden. Ja. Und die ich als sehr spannend erachte, ehrlicherweise. Und das ist auch etwas, was so mit dem Bogen schließt zu dem, was wir eingangs sagten. Es kommt etwas Neues auf, es kommt auch eine neue berechtigte, wenn du so willst, Anspruchshaltung auf. Auch eine ganz andere Form von Intelligenz, wenn man so will. Und auch weniger zu diesem Gedanken geschuldet ist, es gibt eine klar definierte Hierarchie oder es gibt so, wie du willst, so eine Zentralinstitution oder Organisation. Also da bewegen wir uns ja in der Welt und ja, das passiert, ja.
Das ist für mich irgendwie auch nochmal eine spannende Erkenntnis, auch gerade nochmal durch das bekräftigt, was du gerade sagst, dass diese Buzzwords, DAO oder nehmen wir auch New Work, Antworten sind oder Lösungsräume sind, für die gefühlt erstmal das richtige Problem geschaffen werden muss. Und über das Problem redet keiner oder zumindest das, was gerade passiert, aber alle reden über die Antworten. Zumindest nehme ich das in diesem DAO-NFT-Space. Hat ja niemand nachgefragt, kann ich jetzt eine Membership-Card haben, wo ein Affe drauf ist? So hat ja niemand nachgefragt, sondern irgendwie, um die weitere Adoption zu fördern, zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob du die Parallelen zum New Work ziehen kannst, ist aber so, okay, erstmal gucken, was passiert gerade, worauf müssen wir eine Antwort finden, was sind eigentlich die Probleme, die uns heute Morgen, übermorgen beschäftigen, und dann ist ein möglicher Lösungsraum eben diese neue Technologie. Das fällt mir, weiß nicht, ob das auch eine sehr subjektive Beobachtung ist, kannst du das irgendwie auf deinen Bereich projizieren?
Ja, absolut, absolut, und ja auch irgendwie iteratives Vorgehen, ja, vielleicht mal so eine Form von Testing, also auch vielleicht den Mut aufzubringen, gewisse Dinge auszuprobieren. Da sind wir auf jeden Fall. Aber das ist ja auch wichtig und richtig. Ja? Und da stehen wir als Gesellschaft natürlich so vor der Herausforderung, ist das denn so in unserer DNA drin oder auch nicht? Aber was kommt eben vielleicht auch durch den internationalen Kontext, eben die Möglichkeit dieser wahnsinnigen globalen Vernetzung und damit auch der Einflussnahme, die aus dem Ausland heraus vielleicht auf uns hineinströmt. Mit was, wie du beschrieben hast, müssen wir uns zwangsläufig auseinandersetzen oder wo können wir auch schon erkennen, wo vielleicht einige Gesellschaften schon mal deutlich weiter sind? Bei so dem Thema irgendwie digitaler Staat ist ja auch immer sehr viel von Estland und so gesprochen worden. Ja. Und da gibt es sicherlich super Beispiele. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, was ist adaptierbar auf ein Land, was bedeutend größer ist und was ganz andere gewachsene Strukturen hat. Aber deshalb sollten wir uns ja trotzdem weiterhin mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen, um immer wieder zu gucken, was ist vielleicht im Kleinen möglich und wie können wir trotzdem irgendwie den Anspruch gerecht zu werden und zukunftsfähig aufzustellen. Ja, vielleicht ist ein ganz gutes Wort, Zukunftsfähigkeit herzustellen und zu wahren und teilweise vielleicht auch aus imaginierten Zukunftszuständen, was du so gesagt hast, Rückschlüsse auf die Gegenwart zu ziehen.
Du, Zukunftsfähigkeit nehme ich mit und du hast eben auch schon zwei, dreimal im Nebensatz das Wort Führung fallen lassen. Und ich meine, euer Podcast heißt Pioniere wie wir. Das heißt, irgendwie offensichtlich braucht es Pioniere, die Wandel gestalten, die etwas nach vorne treiben. Und damit einhergeht für mich sehr nah dieses Wort von Führung oder Führungsverständnis. Wie verändert sich das in der aktuellen Debatte? Also was ist, du hast Empowerment auch genannt, was ist jemand, der führt in der heutigen Zeit?
Es war noch nie Führung, das ist für Englisch ja Leadership, ist nochmal immer so ein bisschen umfassender, finde ich, war noch nie wichtiger als heute. Warum? Es gibt so ein Buch von Kim Scott, das heißt Radical Candor, das kann ich auch allen nur empfehlen. Und ich gebe das mal in meinen Worten vereinfacht wieder, aber was ist überhaupt Führung? Ja? Was heißt das? Ja? Menschenführung, wenn jetzt von Menschenführung. Ja? Und da sind so drei Aspekte herausgestellt. Und wenn du dir die vor Augen führst und das dann adaptierst auf die Welt, in der wir uns gerade befinden, dann spürst du eigentlich, dass die Bedeutsamkeit eben enorm gestiegen ist. Das eine geht so um das Thema Orientierung stiften, Orientierung auch in der Art und Weise, wie wir jetzt miteinander agieren, aber auch das Thema, wofür machen wir das eigentlich? Purpose, Feedback, Ausrichtung. Das zweite ist letzten Endes dafür dann eben auch die Menschen, den Kreis von Leuten zusammenzubringen, die Lust, Spaß und Laune und Leidenschaft mitbringen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Also nur die Frage auch des Alignments, Englisch. Und das dritte, woran sich auch eben alle sich messen lassen müssen, sind Ergebnisse, nicht nur finanzieller Natur. So, und wenn du dir das vor Augen führst und dir jetzt vorstellst, dass wir irgendwie in einer hybriden Arbeitswelt angelangt sind, dann spürt man ja schon, aha, okay, was heißt das denn praktisch? Also wenn wir jetzt über mehrere Monate nur noch in der Art und Weise hier virtuell miteinander interagieren und ich das mit allen meinen Teammitgliedern auch mache, dann bekommst du ja gar nicht mehr mit, zwangsläufig, ist jemand gut drauf, ist jemand nicht gut drauf, ja, was spürst du, wenn du einen Raum betrittst? Du willst es irgendwie praktisch machen, damit man irgendwie gespürt wird. Das heißt, die Muße, das grundsätzliche Interesse auch an Menschen und an deren Bedürfnisse und muss ausgeprägt sein und ist aber in einem Arbeitsalltag, der ja an Geschwindigkeit nur zugenommen hat und dann über Komplexität gesprochen, das ist ja, das betrifft ja alle Facetten des Lebens, macht es natürlich als Führungskraft heute einfach herausfordernder. Und deshalb ist das Thema sehr, sehr wichtig und häufig genug schaffen wir es leider nicht, ihm den Gebühren und entsprechenden Raum zu geben. Und das ist so, das ist jetzt idealtypisch gesprochen und da werden wir immer wieder arbeiten müssen, aber es ist sehr, sehr wichtig und gewinnt nur weiter an Bedeutung.
Ich muss die Frage stellen als ehemaliger Handballer, hat sich denn mein Führungsverständnis in einem Sportteam versus in einem unternehmerischen Kontext stark gewandelt oder kann ich auch starke Parallelen zwischen Sport, einige sagen ja auch Unternehmertum ist Hochleistungssport, aber kann ich da auch irgendwie Parallelen ziehen?
Also für mich persönlich beste Schule, ehrlicherweise. Jetzt habe ja genau Handball gespielt im Mannschaftssport. Also die grundsätzliche, was ich immer so ein Gefüge, ja, und irgendwie die Chemie untereinander und so die Passung und die Stärkenorientierung, stärkenorientierter Einsatz. Ja, wer kann denn wo eigentlich wie welchen Beitrag leisten? Ja, oder mit welcher Disziplin und Einsatzbereitschaft gehen wir hier miteinander zu Werke und welche grundsätzliche Leistungsbereitschaft, welches Ambitionsniveau geben wir uns? Ja, du merkst ja allein anhand der Vokabeln, da kommt so viel zusammen, was ich finde, in dem Wirtschaftsleben als solches auch eine totale Relevanz hat. Wir haben hier sehr häufig in der Arbeitswelt früher das Phänomen gehabt, dass, obwohl wir ja hier die Mehrzeit unserer Lebenszeit verbringen, wir Arbeit irgendwo auch so, ja, das ist die Arbeit, die machen wir jetzt und dann haben wir noch so, auch so Work-Life-Balance, so gerät eigentlich, finde ich, ein falsches Bild. Natürlich muss man sich abgrenzen, nicht? Und das darf nicht überhand gewinnen. Worauf ich hinaus will, ist aber letzten Endes, hoffentlich wollen wir doch alle ein Umfeld schaffen, in dem wir persönlich wachsen können, ja, und in dem wir Freude und Spaß haben. Und ich glaube, so geht man ja auch dem Sport nach, ja, da will man ja irgendwie eine Form von Befriedigung erfahren und sich irgendwie, man möchte ja auch Fortschritt sehen und erkennen, ja, körperlicher Natur oder an irgendwelchen Platzierungen oder was weiß ich. Und das ist für mich eine super Analogie und auch eine Metapher dazu zu sagen, ja, so möchte ich hoffentlich auch in meinem Beruf unterwegs sein, ja, und deshalb, ich finde mich da total wieder. Ich bin dankbar, dass ich die Erfahrung sammeln durfte, weil sie mir immer das Gefühl so gegeben haben, das war so mein Orientierungspunkt, wie ich agieren möchte und was wir auch eben so dargelegt haben, wie letzten Endes so die Führungsphilosophie hier im Haus ist.
Mega. Führungsphilosophie hier im Haus, vielleicht nochmal auf dich ganz persönlich gefragt, du hast ein Buch als Co-Autor irgendwie mit verfasst, beziehungsweise einen Beitrag geleistet, Generation Verantwortung. Jetzt frage ich mich, ist auch relativ jung noch, wenn man jetzt gemessen an den Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen in der deutschen Wirtschaft misst, was ist denn das Wachstumsumfeld, das du schaffen möchtest, beziehungsweise das allgemein geschaffen werden muss für die nächsten Jahre? Was spielt da so mit ein?
Ja, das ist auch eine ganz interessante Debatte. Also da gibt es ja eine, ich glaube, sie nennt sich Transformationsforscherin, Maya Göpel. Das ist sehr interessant, weil sie auch immer wieder darauf hinweist zu sagen, ja, wieso ist eigentlich das BIP die einzige Kennzahl, auf die wir uns konzentrieren? Ja, und macht das überhaupt Sinn? Also irgendwie Flut im Ahrtal, am Ende wird das BIP darüber auch steigen. Aber was ist eigentlich mit den anderen Kosten und Problemen und Schäden und so weiter, die wir angerichtet haben, über die Art und Weise unseres Konsums und so weiter und so fort, worauf ich hinaus will, ist, wir sind so unterwegs und gepolt, wir verstehen jetzt Wachstum nicht als Selbstzweck oder Wachstum um des Wachstums willen, und wir möchten irgendwie in der Art und Weise, wie wir auch im Markt uns bewegen dürfen, möchten wir, das klingt jetzt zu groß, nicht, aber Impact im Sinne von, wir möchten wirklich auch den Organisationen und den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, helfen, eben so den nächsten Schritt zu gehen. Und das am Ende auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland oder Europa. Und so verstehen wir irgendwie unsere Aufgabe, ja, dass wir an verschiedenen Stellen hoffentlich einen Beitrag leisten dürfen, dass wir uns weiterentwickeln. Und wir so diese Balance oder was jetzt auch häufig in dem gesellschaftlichen Kontext so ausgesprochen wurde zwischen dieser Aussöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie, ja, ich glaube, damit hat sehr, sehr viel zu tun. Sehr, sehr viel. Und auch dort wieder, das schließt sich ja krass zu dem, was wir eingangs sagen, wahrscheinlich gibt es einfach Glaubenssätze, die wir verändern müssen, die wir dann nochmal ganz anders hinterfragen müssen. Ja? Du hast so viele Industrien, wenn du dir überlegst und vor Augen führst, was da eigentlich passiert, was wir aber im Zweifel gar nicht wissen wollen, weil es irgendwie immer so war. Du kannst dir ja beliebige Sachen raussuchen. Auch dort möchten wir einen Beitrag leisten, damit genau diese Fragen gestellt werden. Aber es ist nicht trivial. Ja? Das spüren wir ja auch allein in unserem vermeintlich kleinen Land, wenn du das im globalen Kontext anguckst. Aber so sehen wir die Rolle in dem, was wir machen dürfen. Da sind wir ein kleiner Player, keine Frage. Aber das ist so das Grundverständnis auch davon, wie wir Unternehmertum für uns versuchen zu beantworten. Und das hat eine wirtschaftliche Komponente. Es hat aber wirklich auch diese Komponente von grundsätzlicher Nachhaltigkeit, nicht nur in Bezug auf Ökologie, sondern auch zu gucken, was bedeutet das mit einem sozialen Hinblick und wie können wir auch, und das ist ja wirklich so unser Kernthema, wie können wir eigentlich Führungsstrukturen mit ausgestalten, wo auch der gesamte Gedanke von Diversität und Inklusion Ausdruck findet, ja? Und wir werden jetzt nicht die Zeit haben, das alles tiefer zu legen, aber ja. Es ist wirklich vollumfänglich relevant, und das ist tatsächlich das ist ja die eigentliche Zeitenwende, die wir gerade durchlaufen. Ja.
Teil dieser Verantwortung, so glaube ich, definierst du sie für dich auch, ist auch in der Funktion als Business Angel, respektive so offen sein für neue Technologien und diese auch fördern durch Investitionen. Welche Rolle glaubst du spielt beispielsweise so eine neue Technologie wie die Blockchain, wie das Web3, aber ganz allgemein die Startup-Szene für diese Veränderung, und wonach bewertest du auch, ob es eine Veränderung ist, die sich unternehmerisch lohnt? Ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Beitrag. Ich kann sicherlich viel ändern wollen, aber wenn es, ich sag mal, kein unternehmerischen Hebel ist, dann fehlt mir wahrscheinlich auch der Insgesamthebel, um etwas zu verändern. Das ist vielleicht als zweigeteilte Frage so. Welche Rolle siehst du und wonach selektierst du?
Also ganz grundsätzlich, ja, gesprochen, verstehe ich, richtig eingesetzt, richtig programmiert, aus ethisch-moralischen Gesichtspunkten Technologie als Bereicherung. So verstehe ich das. Das wäre immer mein Ansatz. Wir wissen aber auch, dass es Gegenteiliges bewirken kann. Ja? Das ist ja die Verantwortung, der wir auch als Gesellschaft gerecht werden müssen im globalen Kontext. So würde ich immer an das Phänomen und an den Mehrwert, die Technologie stiften kann, herangehen. Das ist so meine Grundeinstellung dazu. Und sie kann im Zweifel ja auch an vielen Stellen, auch gerade im Arbeitskontext, unser Leben hoffentlich leichter machen. Ja? Wenn du jetzt irgendwie an transaktionale Aufgaben denkst oder repetitiv an guten Aufgaben und so weiter und so fort. Also das ist schon mal gut. Oder auch an welchen Stellen auch KI hoffentlich bis hin zu dem Thema Decision-Making, Entscheidung, positiv abnehmen kann, ja, oder eine DAO, quasi Selbstverantwortung, irgendwelche Dinge mit auf den Weg bringt. Super. Und jetzt konkret gesprochen, und da vielleicht mal ein paar Ebenen tiefer, auch hier war immer die Frage, in dem, was wir machen, was ein People's Business ist, an welchen Stellen kann Technologie die Art und Weise, wie wir wirken, effizienter, effektiver, produktiver, nachhaltiger, wertschöpfender machen. So haben wir uns auf den Weg gemacht, um zu überlegen, was gibt es in dem Sektor, in dem wir unterwegs sind, und unser Sektor ist ein HR-Tech-Sektor, gibt es eigentlich für Unternehmungen, die sich mit unserem Geschäftsmodell entweder am Rande oder auch im Kern auseinandersetzen und an deren Entwicklung wir partizipieren wollen. Und zwar entweder, weil sie uns etwaig disruptieren könnten, dann wären wir wenigstens noch Teil davon, oder wo sie uns eben auch tatsächlich bereichern können. Und Bereicherung hat auch immer sehr viel damit zu tun, wenn es technologiebasiert ist, vielleicht ist es auch produktgeprägt, ja. Und so sind wir unterwegs gewesen. So, wenn du das denn jetzt nochmal eine Tiefe und auf die Themen niederlegst, hat das natürlich irgendwo was mit Recruiting zu tun. Das ist ja immer so die Frage, wie kann man hoffentlich mehr automatisiert und darüber auch skaliert hinbekommen versus nur über Menschen. So, das ist ein Beispiel, ein konkretes. Und so sind wir da unterwegs und haben gute Erfahrungswerte gesammelt. Es war immer so die Frage Technologie, Know-how-Transfer in beide Richtungen, Vertriebszugänge, und gleichzeitig irgendwie auch zu gucken, wie hilft es uns, unsere Kernkompetenzen und deren Mehrwert zu schärfen.
Das heißt, Recruiting-Bereich ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem in den nächsten Jahren noch was passieren darf und muss. Und das wäre ein Bereich, wo du auch sagen würdest, da gibt es noch Luft und Raum für potenzielle Neugründungen, die sich der Manualität dieses Bereichs annehmen.
Absolut. Also es gibt so normierte Berufsgruppen, nicht? Zum Beispiel bei den Medizinern oder bei den Juristen. Ja. Dann funktioniert über diese typische Auslese und Selektion in dem ganzen Sourcing- und Präselektionsprozess kannst du schon relativ viel steuern, weil da halt einfach die Benchmarks so einfach herbeizuführen. Aber was jetzt so, sagen wir mal, die gesamten menschlichen Dimensionen anbelangt, auch was das Thema Passung, Chemie und so anbetrifft, da sind wir noch nicht so weit, das wissen wir auch alle. Und das ist natürlich auch gerade bei dem Thema Programmierung ist das alles sehr biasanfällig. Der Mensch ist ja übrigens, trägt ja da den größten Bias in sich. Aber da gibt es eben natürlich auch neue Tools, Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, auch so die so Möglichkeiten, die versucht wurden, auszuschöpfen sind in Bezug auf Spracherkennung, Spracherkennungstools, die letzten Endes Ableitungen zulassen sollten auf Persönlichkeitsstrukturen. Da wird noch so ein bisschen viel geforscht und so. Ist noch nicht so ausgereift, aber das zeigt so ein bisschen, wo es hingeht. Und der heilige Gral wäre natürlich immer irgendwie Recruiting ohne Humanintervention. Ja? Also wenn das gelänge, dann wären, glaube ich, alle glücklicher.
Glaubst du? Also okay, weil du sagst, es ist eben nicht biased.
Naja, ob du das alles rausbekommst, weiß ich nicht. Du kannst ja auch für dich bewusst irgendwie gewisse Kriterien setzen, in der Art und Weise, wie du rekrutieren willst. Okay, ob das langfristig, vielleicht, ob das der Ziel zum Erfolg ist, weiß ich nicht. Nee, ich wollte eher so ein bisschen spaßeshalber darauf hinaus. Wir spüren ja alle, dass uns das Thema beschäftigt und dass es immer herausfordernd bleibt, weil es eben auch menschelt, ja.
Das kann gut und schlecht sein. Ich nehme noch ein Learning für mich an der Stelle mit, und zwar, dass insbesondere bei der Überlegung, was kann Technologie eigentlich und was sollte uns Technologie in den nächsten Jahren bringen, dieses sehr stark im Einklang mit der Verantwortung eben sein soll, die du eben auch genannt hast, und wirklich fokussiert sein auf die Themenbereiche, die uns heute beschäftigen, das vielleicht so als Abschluss-Learning auch meinerseits. Weiß nicht, ob du dazu noch was beizutragen hast.
Ja, absolut. Also hast du schön zusammengefasst. Cool. Es ist so, du musst dir vor Augen führen, wo steht die Regulatorik? Ja. Also warum wird Mark Zuckerberg im Kongress angehört? Warum darf er nach Europa reisen und vorsprechen? Ja, das spüren wir ja letzten Endes, wenn man die heutige Gesetzesgebung kann eigentlich so. Die GAFAs sind letzten Endes eigentlich wie supranationale Institutionen, die keiner Regulatorik unterliegen. So wirklich, wenn man mal ehrlich ist. Und da spürst du und hörst ja schon die Verantwortung, die dort herrscht, heraus. Aber natürlich auch das Machtpotenzial, was damit einhergeht. Ja? Und ich glaube, wir haben so ein paar Blüten mitbekommen, auch gerade bei Wahlen. Aber es findet ja tagtäglich viel, viel mehr statt. Und die wirkliche Auseinandersetzung, dass wir das Gefühl haben, dass die Politik auf Augenhöhe mit diesen Plänen agiert, das haben wir, glaube ich, noch nicht.
Das ist, finde ich, auch wieder eine sehr schöne Brücke hier schon zum Abschluss zum Thema Web 3. Wir reden über Dezentralisierung und Demokratisierung und insbesondere die Ablösung dieser Player, nennen wir sie GAFA. Ich weiß nicht, ob Facebook noch so dazugehören darf. Lassen wir sie dazu. Aber genau das, dass dieses Mindset von wir wollen aktiv Mitgestaltung, Verantwortung übernehmen, sich dann möglicherweise auch in der Neugestaltung der Ökonomie äußern kann, vielleicht mithilfe einer Technologie wie die Blockchain, die sich dann in Form von DAOs, NFTs und Co. äußert. Aber das sind alles Zukunftsideen. Mir hat es erstmal heute total geholfen, Fabian. Dafür einen ganz, ganz großen Dank dir, zu verstehen, wie Wandel passiert, was so die Meilensteine sind, was so das Mindset dahinter ist. Und dafür erstmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich habe jetzt deinen Podcast schon abonniert.
Dann freue ich mich auf ganz, ganz viele DAO-Beiträge in der Zukunft.
Ja, genau. Alles cool. Klar.
Fabian, danke dir.
Danke.